Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk, dein Podcast, der das Kuddelmuddel nach einer Beziehung sortiert. Wir sprechen über Kommunikation, Gefühle und Rechtliches in Beziehungen, Trennung und Scheidung und alles, was dazugehört. Unser Ziel ist es, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit einer neuen Klarheit gestalten kannst.
In unserem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebenssituationen. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in dem einen Bereich beschäftigen, wirken auch oft in den anderen. Egal, welche persönliche Herausforderung also gerade vor dir liegt, wir stehen dir mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich auf deinem Weg. Sven! Welches Thema haben wir heute? Letztes Mal haben wir uns Rollen angeschaut und wir hatten unseren Hörerinnen so ein bisschen versprochen, uns das Thema Rolle heute doch noch einmal vertieft anzuschauen. Du hattest uns gesagt, uns ein Modell aus dem NLP vorstellen zu wollen.
Genau. Wir haben darüber gesprochen, dass wir alle schon in Rollen stecken, nicht? Und dass wir Rollen zugewiesen bekommen oder dass wir Rollen übernommen haben und irgendwann vielleicht einfach nicht mehr hinterfragt haben, sondern einfach akzeptiert haben, dass wir in dieser Rolle stecken und in dieser Rolle leben. Und heute, ja, schieben wir den Vorhang mal zur Seite und gucken mal, was man denn an diesen Rollen verändern kann, was vielleicht hinter diesen Rollen liegt, was der Hintergrund dafür ist, dass wir uns eine Rolle geben lassen oder eine Rolle nehmen und diese Rolle auch behalten und wie das Ganze zusammenhängt. Und dafür gibt es einen wunderschönes Modell von Robert Dills. Das ist das Modell der 6 neurologischen Ebenen. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken und uns ja mit diesen Ebenen mal ein bisschen vertraut machen und mal schauen, wie das alles so funktioniert und wie man Veränderungen einläuten kann, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wenn man das möchte.
Mhm. Magst du uns zu diesem Robert Dills vielleicht noch mal ein bisschen was dazu sagen? Ich kenne den jetzt noch nicht so.
Mhm. Gerne. Also Robert Dills war NLPler. Ein kluger Kopf, der sich viel damit beschäftigt hat und der ein Modell entwickelt hat, das eben erklärt, warum Veränderung gerade oft nicht klappt, obwohl wir alles richtig machen. Das heißt, der Wunsch ist irgendwie da, was zu verändern. Du merkst auch, dass es an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen hakt und nicht ganz rund läuft und würdest gerne irgendwo was verändern, kriegst das aber nicht hin an der Stelle.
Der Wunsch ist da, aber.
Aber, genau. Und Dills hat herausgefunden, dass das Denken und Fühlen und Handeln auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Also 6 Ebenen hat er herausgearbeitet, auf denen das Ganze stattfindet. Und eine Veränderung eben immer von oben nach unten geschieht. Das heißt, wenn ich die unterste Ebene ändern will, welche Ebene das ist, das gucken wir uns gleich an, die einzelnen Ebenen, dann geht das eben nur, wenn ich die Ebene darüber verändere und nicht, wenn ich diese Ebene verändern möchte, ja, die ich mir eben gerade vorgenommen habe. Bisschen abstrakt, wir gucken uns das ganz konkret an, an Beispielen. So, und starten direkt mal mit der untersten Ebene. Die unterste Ebene ist nämlich nach Dills die Umgebung. Also, wo ich bin, wer da noch ist, was da passiert, die Menschen um mich herum. Alles, was mir so begegnet, Menschen, die mir begegnen, Situationen, die mir begegnen, was mir so zustößt oder passiert.
Und quasi das Setting, in dem ich mich befinde.
So könnte man es sagen, quasi die Bühne.
Genau. Die Bühne.
Also zum Beispiel, ja.
Die Familie.
Genau.
Der Arbeitsplatz, die Beziehung zu meinem Partner, zu meiner Partnerin.
Ja, Beziehung auch. Beziehung könnte man noch in eine andere Ebene einordnen. Mhm. Können wir uns gleich nochmal anschauen.
Ja, okay.
Aber ein Beispiel, wir haben vorher drüber gesprochen. Du wirst ständig getriggert, wenn dein Ex zu spät kommt, um Kind abzuholen, Kind abzuliefern oder was weiß ich. Also wir sind wieder da so auf der Turnbeutel-Ebene aus der Co-Parenting-Folge. Oder wenn deine Mutter zum 17. Mal fragt, ob du wirklich noch immer keinen neuen Partner hast oder wann sich denn endlich mal ein neuer Partner zeigt, nachdem du dich getrennt hast. Oder du Frösche geschenkt bekommst,
Yvonne. Ja, genau. Also ich denke mal, so dieses Da ist ja die Frage des Settings. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, als wir uns hier darauf vorbereitet haben, mit diesem, wenn du wirklich noch keinen neuen Partner hast und man da darauf anspringt. Und wenn wir jetzt schon getrennt sind und uns diese Single-Rolle anschauen und vielleicht die Damen als Zuhörerinnen kennen das Thema vielleicht, dass dann die Umgebung nervös wird, wenn man längere Zeit ohne Partner herumläuft und ständig gefragt wird, ob man denn nicht noch einen neuen Partner hat. Oder man wird versucht, vermittelt zu werden. Bei mir war es ganz charmant. Also ich war ganz lange alleine nach meiner Trennungszeit. Ich gebe hier mal wieder echte Ich-Botschaften von mir. Und meine Umgebung hat mir tatsächlich Frösche geschenkt. Also das war wirklich der Hammer. Und irgendwann ist mir echt der Kragen geplatzt, weil ich dann auch irgendwann ärgerlich war. Da habe ich gedacht, das ist echt übergriffig zu denken, dass der andere, derjenige, der alleine ist, einen Partner braucht. Mhm. Ich brauchte keinen Partner, das habe ich auch gesagt. Er ist ja nicht dazu da, meine Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt ja, dass ich einen Mangel habe und denke, der andere ist dazu da, diesen Mangel zu befriedigen. Ist nicht. Und ich glaube aber, dass dieses Bewusstsein bei ganz vielen gar nicht da ist. Mhm. Das ist in Anführungsstrichen gut gemeint. Dahinter steckt allerdings tatsächlich der Gedanke, ohne den anderen bist du nicht vollständig, du brauchst da jemanden. Ja. Und wenn ich jemanden brauche, dann ist das ein unbefriedigtes Bedürfnis und dann benötige ich den, dann arbeite ich mich mit dem da ab. Und an der Stelle, denke ich, bin ich doch sehr in der Selbstliebe verankert und habe da ein gesundes, gutes Selbstwertgefühl und denke, ja, es ist schön, wenn man jemanden hat. Ich kann aber auch alleine sein und ich komme mit mir alleine sehr gut klar. Und das dann zu kommunizieren in die Umgebung und auch erstmal versuchen, da Bewusstsein für zu schaffen, das klappt nicht immer. Mhm. Und dann kommen die Sätze mit, ach, das war doch nicht so gemeint und sei nicht böse oder wie auch immer. Das hat nichts mit böse sein zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass man merkt, ach, der andere versteht mich gar nicht und versteht nicht, was das bedeutet, wenn man das tut und glaubt, der andere braucht jemanden. Mhm. Also so. Und das klar zu machen. Ich finde, das hat was mit einer liebevollen Grenzsetzung zu tun. Hat auch was mit Selbstliebe zu tun, das gut kommunizieren zu können. Mit Selbstverantwortung natürlich auch. Da hängen ganz viele einzelne Themen dran. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, sozusagen in dieser Rolle sehr reflektiert gewesen zu sein.
Ja, das, was du gerade beschrieben hast, ist schon Ebene 2 oder Ebene 3. Diese Gedanken, die du gerade geschildert hast, als Antwort darauf, auf die Umgebung. Und wenn wir in der Umgebung gucken, dann ist das eben einfach mal der Fakt, dass man vielleicht getriggert wird, wenn irgendwas passiert. Oder man getriggert wird, wenn die Mutter eben, wie gesagt, zum 17. Mal fragt, ob man eben wirklich noch keinen Partner hat, nicht? Und da bringt es eben nichts, wenn man die Oma auf WhatsApp blockiert oder wenn man, einen zweiten Turnbeutel kauft oder sowas. Es ist Veränderung an der Stelle, aber das bringt eben nicht die Lösung, weil du dich nicht veränderst, sondern nur die Situation, also die Umgebung veränderst. Und eine richtige Veränderung entsteht eben erst, wenn du dein Verhalten anschaust. Und das ist die Ebene 2 und dir die Frage stellst, wie reagiere ich da drauf? Was tue ich, wenn das passiert? Nicht? Das ist die ganz konkrete Frage, die dahinter steht.
Ich nenne das gerne tiefes Schauen. In unserer Folge zum Thema Meditation hatten wir ja schon über in die Stille gehen gesprochen. Und das kann für euch auch eine Technik sein, in die Stille zu gehen und tatsächlich tief in sich hineinzuschauen, um zu schauen, was steckt denn genau dahinter? Warum ist dieses Verhalten da so? Was zeige ich da ganz konkret und warum zeigt es sich so? Mhm.
Ja, und was zeigt sich ganz konkret, kann man ja an Beispielen festmachen, nicht? Also entweder du schluckst, lächelst und gehst, du nimmst das so hin, dieses getriggert werden, oder du explodierst oder du unterbindest den Kontakt, obwohl es nur um Turnbeutel geht, sprichst du nicht mehr mit deinem Ex, weil das die Lösung für dich ist, da einfach rauszugehen. Das Verhalten ist ja ganz unterschiedlich, bleibt aber oft oberflächlich, geht also auch nicht in die Tiefe, wenn du dich eben nicht fragst, kann ich irgendwas verändern? Kann ich was anders machen? Das heißt, du zeigst immer wieder das gleiche Verhalten auf die immer gleichen Trigger.
Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir zwar glauben, wir hätten das Verhalten geändert, aber tatsächlich, wenn wir uns anschauen, dann ist da nur eine leichte Abwandlung. Dann explodieren wir vielleicht nicht in dem Moment, sondern etwas später. Oder diese Explosion zeigt sich anders bei uns. Und dann denken wir, wir haben schon was verändert und tatsächlich ist da keine Veränderung. Gerade mit diesem du schluckst, lächelst, gehst, das finde ich sehr schön für dieses dem anderen gefallen wollen und die Harmonie suchen und bloß nicht in den Dialog gehen, um vielleicht Konflikte zu vermeiden und nicht zu wissen, wie Selbstbehauptung funktioniert, wenn ich dann hinterher tatsächlich in den Diskurs mit dem anderen gehe. Da zu sehen, guck mal, das mache ich und du schluckst, lächelst, gehst, das zeigt sich in ganz vielen Varianten. Ich sage immer, das Spiel wird feiner. Das tiefe Unbewusste sucht sich da so seinen Weg, um die Strategie, die es ganz lange gefahren hat, weiterfahren zu können. Mhm. Weil Veränderung im Verhalten und tiefe Veränderung, um alte Muster sozusagen zu sehen und auch zu ändern, das dauert ein bisschen. Und das einfach fein zu beobachten, deshalb dieses nochmal mit in die Meditation gehen und sich das da auch in der eigenen Stille anzugucken, wenn man das mag, weil da kommen diese Dinge gut hoch, das kann ein gutes Mittel sein. Mhm.
Ja, und dann kannst du dich fragen, kann ich das überhaupt anders? Mhm. Also gibt es eine andere Möglichkeit als jetzt schlucken, lächeln und gehen? Welche Fähigkeiten brauche ich dafür, um das zu verändern? Also was kannst du schon? Wozu bist du in der Lage? Vielleicht kannst du dich abgrenzen manchmal, vielleicht nur, wenn du gut geschlafen hast, wenn du ausgeruht bist, wenn du in bestimmten Situationen dich wirklich gut fühlst. Und wenn nicht, dann fällst du eben wieder in deine Muster, die du eben immer ganz einfach zeigst, nicht? Und dann hast du eben diese Fähigkeiten vorübergehend wieder nicht. Dann bist du eben wieder die Supermom oder dann bist du eben wieder der harmonieliebende Partner oder die harmonieliebende Tochter, die eben den Konflikt vermeiden möchte. So, und da ist eben, und das wäre dann die nächste Ebene, also die dritte Ebene, das sind die Fähigkeiten und die vierte Ebene nach Dils, das ist dann eben die Ebene der Glaubenssätze.
Ja, darf ich noch einen zurückspringen eben in die Ebene der Fähigkeiten? Dieses, gerade wenn ich feststelle sozusagen, was sollte ich denn können? Wir haben gerade über, du kannst dich abgrenzen, also Selbstbehauptung oder wie steht es mit meinem Selbstwert? Was bedeutet das eigentlich konkret? In welchem Verhalten zeigt es sich? Andere Ebene. Und wozu bin ich in der Lage? Wie geht das? Ne, was brauche ich eigentlich, damit ich mich jetzt anders verhalten kann? Wie sieht denn dieses Verhalten aus und wie trainiere ich das? Welche Sätze? Manchmal fragen mich Menschen, ne, und wenn ich merke sozusagen, das klappt nicht mit dem Partner oder wie sage ich das konkret, dass man das auch einfach mal übt und sagt, was brauche ich, wenn der das jetzt sagt? Ne, wie kann ich dem begegnen? Und dann ist es manchmal ein ganz probates Mittel, wenn man sich jetzt keinen Coach dazu nehmen möchte und vielleicht auch keine Freundin, mit der man das austauschen kann oder einen guten Kumpel, dass man sich einfach selber mal vor den Spiegel stellt oder sich selber hinsetzt und überlegt, das und das ist es, das stört mich, dass ich das mache, eigentlich will ich das anders machen. Wie denke ich mir, dass es anders sein könnte? Und das einfach mal üben. Traut euch, das zu üben. Mhm. Und vielleicht erstmal da, wo es ungefährlich ist und jetzt noch nicht so zum großen Kollateralschaden kommt, vielleicht nicht erstmal so kleine Settings aussuchen, wo man das neue Verhalten trainieren kann in einer neuen Umgebung. Das eine ist ja, sich das im Kopf zu denken, das andere ist es im Wohnzimmer zu Hause das zu üben und zu überlegen, wie begegne ich dem anderen in der Situation, was sage ich da, wie kann ich schlagfertig werden, wie kann ich es nicht vermeiden zu explodieren, sondern wie kann ich ein anderes Verhalten geben sozusagen, wie kann ich da vielleicht mich trauen, etwas zu sagen und was sage ich denn da eigentlich? Also so, ich finde, das ist eine Ebene, die ist schon sehr tief geht für mich, in die man ganz tief reinblicken kann und in die man immer wieder reingucken darf, um neu zu üben. Und dieses, das, was du gesagt hast, wenn du das nicht kannst, dieses neue Verhalten, dann fällt man halt zurück in diese alten Muster, weil das Gehirn das einfach gelernt hat. Und diese Autobahn zu fahren ist einfach total schön. Unser Körper hat das auch gelernt. Der hat das richtig super verinnerlicht. Und das ist nicht schlimm. Also ihr sollt da draußen einfach wissen, das geht jedem so. Jeder, der Veränderung hat und Verhalten ändern möchte und Dinge abändern möchte, dem fällt es schwer, sozusagen erstmal die Rolle gleich zu ändern oder Muster damit zu ändern und zu wissen, ach, das kommt immer wieder mal, dass ich da vielleicht zurückfalle. Und wenn ich das aber mache und gut beobachte und da tief reinschaue, dann ist es ein ständiges Üben und es wird funktionieren, es wird zum Erfolg führen.
Das gerade, was du gerade beschreibst, diese Fähigkeit zum Beispiel, sich abzugrenzen, nicht? Da neue Fähigkeiten zu entwickeln für sich und das auch auszuprobieren im Wohnzimmer, wie du gerade gesagt hast, und zusätzliche neue Fähigkeiten dort eben bei sich zu entdecken und auszubauen, fällt aus meiner Sicht gerade deshalb so schwer, weil die Ebene drüber, Glaubenssätze und Werte, und über Werte haben wir schon mal eine Folge gemacht, ziemlich am Anfang, das ist schon eine ganze Weile her, weil eben gerade Glaubenssätze und Werte so stark sind und diese Ebene darüber, diese Glaubenssätze, unsere Fähigkeiten ziemlich gut im Griff haben. Das heißt, wenn ich neue Fähigkeiten entwickeln möchte, wenn ich mich jetzt abgrenzen möchte und nicht mehr getriggert sein möchte durch irgendein Verhalten oder sowas oder anderen Menschen eben Grenzen setzen möchte, was ich in der Vergangenheit vielleicht nicht getan habe, dann darf ich eben diese Fähigkeit üben, genauso wie du gesagt hast. Und ich darf auf die Ebene drüber schauen und gucken, welche Glaubenssätze stehen denn dem entgegen. Wenn ich also sehr den Glaubenssatz habe, ich muss mit allen Freund sein, dann wird es mir schwer fallen, die Fähigkeit zu entwickeln, mich abzugrenzen. Das heißt, an diesen Glaubenssätzen und diesen Werten kann man arbeiten. Und das ist was, was eben im Coaching auch einen großen Teil des Inhalts, also des Coaching-Inhaltes bildet letztendlich. Ne? Glaubenssätze verändern, Werte anschauen, Werte neu sortieren und sich bewusst machen, woran glaubst du?
Also reinzuschauen in die Folge Werte, denke ich, ist ganz hilfreich. Und ich denke gerade an dieser Stelle, einfach mal nochmal einen Podcast nur zu dem Thema Glaubenssätze. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wertvoll an dieser Stelle, damit wir da auch nochmal offenlegen, welche Glaubenssätze gibt es und was, wie tief die verankert sind und zu welchen Verhaltensweisen die tatsächlich auch bei uns führen.
Ja, genau. Die Glaubenssätze sind eben sehr, sehr stark und hängen eben sehr eng mit den Werten zusammen. Mhm. So, also der Klassiker, wir haben bei den Werten, wenn wir die sortieren, eben nicht den Partner mit unter den Werten. Das heißt, der Partner spielt keine wichtige Rolle für uns und wir wundern uns, warum wir keine tragfähige, dauerhafte Beziehung hinbekommen. Ja, da kann man dran arbeiten, man kann seine Werte anschauen, man kann seinen Wertekanon verändern, anpassen, wenn man das möchte. Und die Glaubenssätze, die man hat, die kann man eben auch austauschen an der Stelle. Das heißt, Glaubenssätze wie, ich bin nur eine gute Mutter, wenn ich das alles alleine schaffe, weil man das vielleicht irgendwann mal so gelernt hat, oder ich darf keine Hilfe annehmen, sonst verliere ich die Kontrolle, oder was es da nicht alles für Glaubenssätze gibt. Die kann man austauschen gegen Glaubenssätze, die besser taugen. Glaubenssätze per se haben nie eine bestimmte Qualität. Also Glaubenssätze haben einen ja erfolgreich zu dem gemacht, was man heute ist, und haben einen erfolgreich dahin gebracht zu dem, was man heute hat, was man erreicht hat. Von daher sind diese Glaubenssätze sehr, sehr wertvoll. Nur manche Glaubenssätze sind eben für bestimmte Situationen ungeeignet. Also wenn ich sage, ich muss immer die Kontrolle behalten, dann mag das vielleicht im Karrierekontext an der einen oder anderen Stelle ganz gut sein, wenn man die Kontrolle hat. Und in der Beziehung ist es eben manchmal nicht förderlich oder auch im Arbeitskontext an bestimmten Situationen nicht förderlich. So, und da ist es eben gut, für bestimmte Situationen andere Glaubenssätze im Angebot zu haben, die einem dann dienlich sind an der Stelle. Die Glaubenssätze machen eben alles kaputt, was auf den Ebenen drunter liegt. Also die beeinflussen eben das Verhalten, die beeinflussen die Fähigkeiten, die beeinflussen Entscheidungen, die wir treffen. Und deshalb ist es eben so wichtig, sich die eigenen Glaubenssätze anzuschauen, die eigenen Glaubenssätze bewusst zu machen und dann bewusst zu entscheiden, welche Glaubenssätze dienen mir und welche darf ich loslassen. Mhm. Genau. Ja, und wenn man eben diese Glaubenssätze und Werte verändern will, dann darf man eben sich wieder die Ebene darüber anschauen. Und das ist dann die Ebene der Identität nach Dills. Also die fünfte Ebene, wer bist du oder wer glaubst du zu sein? So, und das ist eben nicht im Sinne von Berufsbezeichnung, ich bin der Coach oder ich bin die Rechtsanwältin, oder auch nicht Beziehungsstatus, ich bin nicht der Ehemann von oder die Ehefrau von, sondern das geht eben tiefer. Das ist eben dieses, was wir in der vorletzten Woche in der Rollenfolge auch angesprochen haben. Ich bin der Verlassene, ich bin der Gescheiterte, ich bin der Kämpfer, ich bin der Schuldige. Das ist dann im Grunde eine Identität, die du dir selber gibst oder die deine Umgebung dir gibst. Und diese Identität sorgt dann eben dafür, dass du passende Verhaltensweisen, passende Gefühle, passende Menschen anziehst. Wir hatten in einer Folge die Opferhaltung. Wenn du also die Identität hast, Opfer, dann wirst du eben Menschen anziehen, die dir Mitleid entgegenbringen, damit du eben in dieser Identität bleiben kannst. Und
und nochmal dieses, warum ziehe ich sie denn an? Da können wir auch noch eine Folge zu machen über, in Anführungsstrichen, das Gesetz der Anziehung. Das hört sich sehr spirituell und magisch an, ist es ja aber gar nicht, weil ich trainiert habe, sozusagen diese Opferrolle zu leben und damit das ja auch ausstrahle. Ich strahle aus, ich bin ein Opfer. Ob ich will oder nicht, in bestimmten Verhaltensweisen, in Sätzen, in Dingen, in meinem mein gesamtes Selbstwertgefühl sozusagen strahlt das aus. Ja. Und dann wirkt das natürlich auf mein Außen, auf meine Umgebung. Das heißt, die Umgebung ist nur der Spiegel dessen, was in meinem Inneren eigentlich ist und gibt mir damit ja, wir sind wieder da, die Möglichkeit zu lernen. Mhm. Nämlich, wenn ich mich aus dieser Rolle weiterentwickeln möchte und die nicht für mich annehmen möchte und denke, nein, die Opferrolle, die Abverhaltung ist jetzt nicht meine, die möchte ich gerne ablegen, dann darf ich mir angucken, wie ist es dazu gekommen, welche Verhaltensweisen gehören dazu, welche Glaubenssätze gehören dazu und was brauche ich jetzt sozusagen, damit ich mich anders verhalten kann. Und ich finde tatsächlich an dieser Stelle, das sind immer ganz tiefgreifende Dinge, an der einen oder anderen Stelle ist außer dem Wohnzimmer alleine üben ein gutes Coaching doch sehr viel hilfreicher und heilsamer.
Mhm. Ja, und aus dieser Ebene 5 Identität, nicht? Wenn ich da also meine Rolle verändern möchte, dann darf ich wieder auf die Ebene darüber schauen. Und das ist dann die oberste Ebene nach Dills Modell, die Ebene des Sinns, also die Ebene 6, die Ebene des Sinns. Und da gibt es eben die Kernfrage, wozu bin ich eigentlich hier? Und hier heißt eben auf diesem Planeten, was ist meine Aufgabe hier auf dem Planeten in diesem Leben? Was will ich hier in der Tiefe leben? Wer will ich sein? Was will ich bewirken? Wozu ist das alles? Also was ist die tiefere Absicht und mein Auftrag hier in dem Leben? So, das hängt natürlich sehr, sehr stark mit dem Bild zusammen, das du von Leben hast. Wenn du die These hast, du bist durch Zufall hier und bist ein Zellhaufen, der einfach irgendwo gezeugt wurde, weil deine Eltern sich lieb hatten und irgendwann atmest du nicht mehr und dann war's das, dann wird es ein bisschen schwierig, hier diesen Gedanken der 6. Ebene, glaube ich, nachzuvollziehen an der Stelle, wenn das alles ist. Ja, und über Weltbilder kann man eben vortrefflich diskutieren und sprechen, nicht? An der Stelle.
Ja, ich denke das auch. Und die Frage der Sinnebene tatsächlich, da scheiden sich ja auch so die Gemüter dran. Und ja, ich glaube, der Mensch ist derjenige, der nach einem Sinn sucht, wenn er denn möchte. Ja, und ich denke, die Sinnfrage geht tatsächlich tief. Tief in einen hinein, wenn man sie sich denn stellen möchte. Und vielleicht mag der ein und die andere da an der Stelle nachspüren. Ich denke, die Sinnfrage ist auch gut dazu geeignet, um sich in Dingen und Gedanken zu verlieren, auch um in depressive Krisen abzustürzen, weil man den Sinn nicht sieht. Dazu ist jetzt dieser Anregung für die Sinnfrage zum Nachdenken über die Sinnfrage eigentlich nicht gemeint, würde ich jetzt mal so sagen, sondern einfach so dieses, schau mal hin, was dir die Sinnfrage gibt, was die da vielleicht auch mit dir macht. Wenn du merkst, dann wird es dunkel in dir und das sind keine guten Gedanken, dann ist es vielleicht auch gut, sich da eine Unterstützung zu suchen an der Stelle. Also so, ich sehe das ja hier auch in meiner anwaltlichen Beratung. Die Sinnfrage, Sinnkrise gibt es ganz häufig, wenn Beziehungen kaputt gehen und dann stellt sich auch immer die Sinnfrage. Und dann ist die Frage, ist der Sinn meines Lebens eine Beziehung? Und lebe ich da eine Bedürftigkeit und eine Abhängigkeit? Und was bedeutet das? Also da darf man mal nachfragen, sozusagen nachspüren, was ist denn da der Sinn?
Ja, ja, und manchmal bringt es was, nach meiner Erfahrung darüber zu sprechen und sich Gedanken dazu zu machen, wie denn ein Sinn aussehen könnte und wie vielleicht sich der Sinn richtig gut anfühlt. Und manchmal nach meiner Erfahrung kommen dann auch einfach Ideen dazu vorbei. Also es kann sein, dass jetzt vielleicht, weil du diese Podcast-Folge gehört hast, bei dir im Unterbewusstsein was passiert und sich da Antworten auf den Weg machen. Und manchmal ist es eben so, du sitzt vielleicht auf dem Sofa und guckst deinem Kind beim Schlafen zu und irgendwie kommt dann ein Gedanke vorbei oder ein Sinn vorbei, der eben ein Sinn des Lebens für dich sein kann. Nicht? Also wenn du, weiß ich, vielleicht überlegst als Alleinerziehende und es ist alles viel und du musst einfach immer funktionieren und alles alleine schaffen und dann vielleicht irgendwann merkst, der Sinn ist nicht Superwoman zu sein, sondern der Sinn ist vielleicht, den Kindern vorzuleben, wie echte Stärke aussieht und was dafür eben wichtig ist. Nicht? Was auch immer das für dich ist. Also das kann ja vielleicht Ehrlichkeit sein, das kann ja auch sein, Gefühle zuzulassen, sich auch mal zurückzunehmen, mal eine Pause zu machen, sich mal einzugestehen, dass man eben nicht 24/7 funktionieren muss. Also was könnten ja Ideen für einen Sinn des Lebens sein, nicht?
Oder ja, Vorbildfunktionen und ja, vielleicht aber auch spirituelle Gedanken, die man an der Stelle haben könnte. Es ist vielfältig und bunt. Vielleicht einfach hinschauen sozusagen und der Sinn darf sich auch ändern. Mit unterschiedlichen Lebenssituationen, mit unterschiedlichen Anforderungen, die das Leben so bietet, stellen sich vielleicht auch nochmal andere Fragen zur Sinnhaftigkeit.
Ja, und die ultimative Antwort auf die Frage, warum bin ich hier, kann aus meiner Sicht nur sein, um glücklich zu sein.
Genau.
Ich glaube tatsächlich, im Endeffekt ist nicht mehr zu tun auf diesem Planeten, als glücklich zu sein. Und wenn wir das erreicht haben, wie auch immer, dann ist das Ziel erreicht für dieses Leben. Und wenn ich das einfach nur mal für ein paar Wochen annehme, dass das oberste Ziel ist, glücklich zu sein und ich mein Handeln immer und jedes Einzelne an diesem Ziel ausrichte, wenn ich dran denke, ich darf das natürlich bewusst haben und ich weiß, dass so ein Bewusstseins-Change von jetzt auf gleich nicht jedem einfach fällt, aber wenn ich mein Handeln daran ausrichte, an diesem Ziel, dann verändert sich schon eine ganze Menge nach meiner Erfahrung.
Ja.
Also vielleicht ganz zusammenfassend, Sinn ist das, was dir erlaubt. Sinn ist das, was dir erlaubt, nicht nur zu überleben, sondern innerlich zu wachsen. So, auch in der Krise oder vielleicht gerade in der Krise, das ist vielleicht das, was man als Sinn bezeichnen könnte. Nicht? Und wenn ich diese Sinnfrage stelle und beantworte und dann eben eine 5-4-3-2-1 daran ausrichte, dann wird es eben ein schöner Weg an der Stelle. Also dein Sinn verändert die Identität, dann fangen deine Glaubenssätze an zu bröckeln, die du hast. Dann wachsen deine Fähigkeiten nach, deine Fähigkeiten werden ausgeprägter und entwickeln sich dann eben in die Richtung, die du brauchst, um deinen Sinn zu erfüllen. Dein Verhalten wird klarer und die Welt um dich herum, die verändert sich. Die Menschen um dich herum verändern sich und alles fühlt sich dann eben ja, vielleicht so ein bisschen leichter oder ein bisschen schöner einfach an, weil du für dich einen Sinn definiert hast. So, und eben nicht, weil sich deine Umgebung verändert hat oder weil sich die Menschen in deiner Umgebung verändert haben, sondern weil du dich verändert hast und damit alles andere um dich herum auch. In diesem Sinne.
Ich habe dazu nicht mehr zu sagen.
Okay.
Total gut. Ich denke, das ist schon etwas, da haben wir euch allen jetzt doch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Hoffe ich jedenfalls. Denke ich auch.
Ja.
Ganz viel Tiefe, die dahinter steckt. Das klingt jetzt alles ganz einfach, aber schaut euch doch dieses Modell vielleicht nochmal an. Geht auch nochmal ins Coaching.
Ist alles ganz einfach.
Ja.
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 Genau. Also von daher.
Macht euch auf den Weg.
Macht euch auf den Weg. Das war mir wichtig, das einfach nochmal als Abbinder auch zu unserer Episode von der vorletzten Woche zu haben und dann nochmal so ein bisschen Struktur dran zu tun, so wie ich sie im Coaching auch benutze, weil ich einfach super schöne Erfolge damit habe, ne? Und wir einfach damit tolle Ergebnisse erzielen. Von daher, in diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, liebe Yvonne, für deine Co-Moderation. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und bis dahin eine gute Zeit mit guten Gedanken.
Eine gute Zeit. gute Zeit.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.